Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Da mangelt es bei den meisten. Die meisten Führungskräfte sind sehr im Außen. Die sagen mir, ey, gib mir 5 oder 10 Instrumente, wie ich mein Team dort und dort hinführe. Und ich sage immer, ey, starte zuerst mit dir. Wann, wenn dein Team nicht besonders performt hat, bist du hingegangen und hast gesagt, ey Leute, ich glaube an euch. Und deshalb werden wir die nächste Runde schaffen. Wir neigen doch eher dazu, im Falle, wenn das Team nicht funktioniert, zu sagen, ey Leute, das muss besser werden, so geht das gar nicht. Na? Das ist auch so eine schöne Analogie, wo wir uns selber einen Spiegel mal vorhalten können. Ich habe regelmäßig bei Führungskräften, egal welcher Couleur, welchen Alters oder welcher Position, ein Aha-Erlebnis, wenn sie plötzlich sehen, in welchen Projekten sie aktuell eingebunden sind und sie plötzlich erkennen, das Projekt müsste ja eigentlich jetzt noch nicht, das könnte ich ja anfangen in 6 Wochen, wenn das hier abgeschlossen ist.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich eigentlich mit Alpha Intelligence? Dazu spreche ich mit Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Liebermeister. Barbara Liebermeister hat ein neues Buch geschrieben über die Arbeitswelt von morgen und wie man diese gestaltet. Das Buch heißt Führen mit Alpha Intelligence, startklar für die Arbeitswelt der Zukunft, bei Haufe publiziert. Zur Person. Barbara Liebermeister ist renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit langjähriger Erfahrung im Management internationaler Kosmetikkonzerne wie Dior, Marbella und L'Oréal. Sie ist nicht nur systemischer Coach und ausgebildete Trainerin, sondern auch Sport-Mental-Coach. Kürzlich hat sie ihren Master in Neurowissenschaften abgeschlossen und vor 10 Jahren das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter gegründet, um die Herausforderungen von Führungskräften im digitalen Wandel zu erforschen. Und heute freue ich mich sehr, über ein neues Buch zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
Ja, herzlich willkommen, lieber Danny. Und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja mal sehr gespannt, welche Fragen du mir stellen wirst, ob ich die alle beantworten kann.
Da bin ich mir recht sicher. Wir fangen mal mit der ersten an. Würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Der Mensch, den ich heute bin, bin ich dadurch geworden, durch das deutsche System, weil ich als Wirtschaftswissenschaftlerin oder BWLerin für die Kosmetikkonzerne, wo ich gearbeitet habe, dann irgendwann als Frau 2 Kinder gekriegt habe. Und das ist ja heute noch Entwicklungsland, Deutschland, was die Kinderbetreuung angeht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ich habe mich da ziemlich neu erfunden und habe gesagt, ey, was kann ich richtig gut? Und als Marketer bist du ja im besten Fall in den Köpfen deiner Gegenüber zu Hause und als Führungskraft, der du den Menschen in den Mittelpunkt im besten Fall stellst, bist du auch in den Köpfen deiner Gegenüber zu Hause und so kommt der Switch zustande, der sich einfacher tut, als er sich unter Umständen anhört. Also ich empfinde mich als klar, manche sagen zu mir avantgardistisch und im Leadership unterwegs. Ich sage einfach, ich bin Spezialistin für zwischenmenschliche Beziehungen, wie sie heute und morgen zusammenarbeiten.
Stark. Du fängst ja direkt an und sagst in deinem Buch, dass viele Führungskräfte die wahre Zeitenlage unterschätzen. Warum tun sie das?
Ja, ich habe ein Herz für Führungskräfte, deshalb kann ich das super gut nachvollziehen und ich sage immer, bei jeder Veränderung und als Neurowissenschaftlerin ist unser Gehirn unser größter Gegner, weil unser Gehirn sagt, egal welche Kleinigkeit wir verändern wollen, oh, bloß nicht, das kostet mich zu viel Energie. Die eingetretenen Pfade sind für mich einfacher als energiefressendes Organ. Und insofern ist es kein Wunder, dass die Führungskräfte von heute seit Jahren, seit Jahrzehnten und selbst die Nachwuchsführungskräfte, weil die sind konditioniert von ihren Führungskräften. Diese Menschen sind alle konditioniert von unserer Führungskultur aus der Vergangenheit. Und deshalb fällt es ihnen so schwer, alte Dinge abzulegen und neu durchzustarten. Auf dem Papier und rational ist denen das klar. Aber ja, man sieht es schon alleine an digitalen Meetings, wie die ablaufen, ne? Jeder sitzt da, weil alle sitzen ja da in digitalen Meetings. Ist überhaupt nicht menschengerecht und nicht gehirngerecht.
Du hast gerade gesagt, die Führungskultur aus der Vergangenheit. Wie sieht denn die Führungskultur der Vergangenheit aus?
Ja, vereinfacht zusammengefasst, Command and Control. Also die Führungskraft früher, und wenn ich von früher spreche, sagen wir mal von vor 15 Jahren, mal großzügig gedacht, die hatte halt eben ein pures Luxusleben, in Anführungsstrichen. Sie war diejenige oder derjenige, der die meiste Ahnung hatte auf der Position, wo sie saß, war am längsten da. Die Menschen standen Schlange vor ihrer Tür, weil sie alle für sie arbeiten wollten. Sie haben ihre Leute von morgens bis nachmittags noch im Büro gesehen. Das heißt, irgendwelche Irritationen, wenn es da welche gab, hätte man mal einfach durch den Schulterklopfen oder durch ein nettes Wort auch ausbessern können. Wenn man halt eben nicht so in diesem Command-and-Control-Status war. Und nicht falsch verstehen, dieser Command-and-Control-Status hatte auch seine Berechtigung, weil in Zeiten der Industrialisierung wurden Produkte hergestellt, die standardisiert waren. Und Standards sind dafür da, kontrolliert zu werden. Und das überträgt sich natürlich ratzfatz auf den Führungsstil. Und die Führungskräfte hatten auch etwas anderes gar nicht kennengelernt aus der Vergangenheit.
Jetzt hat Peter F. Drucker ja gesagt, you can't manage it, you can't control it if you can't manage it. Oder ja, also du musst es messen können, um es zu managen, hat er gesagt. Und da steht ja das Wort Controlling drin. Ist es falsch, was er gesagt hat?
Ja, super spannende Frage. Ich würde nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist vielleicht nur die halbe Wahrheit, weil ich kann natürlich die Ergebnisse auch heute kontrollieren. Sollte ich sogar nur die Hebel, um diese Ergebnisse zu erreichen, das geht über den Menschen. Also je eher ich ein gutes Verhältnis mit meinen Menschen habe, die Menschen dadurch schon motiviert sind, weil sich in der Arbeitsatmosphäre wohlfühlen, weil sich respektiert fühlen, weil sich gewertschätzt fühlen, weil sie sich als Mensch gesehen und gehört fühlen, je eher das der Fall ist, umso eher sind sie bereit, ihre Performance zu liefern und, wie man so schön sagt, was auch alle Führungskräfte heute brauchen, die Extrameile zu gehen für die Vorgesetzten.
Also, jetzt bin ich gespannt, ob ich es richtig verstanden habe. Glaubst du, man muss die Extrameile gehen oder man muss sie nicht gehen?
Ich denke, sie ist heute vielfach erforderlich, weil auch da gehört den Führungskräften sozusagen mein Herz. Noch nie war Führung so anspruchsvoll wie heute. Ob es um digitale Transformation geht, die noch nicht abgeschlossen ist, dann setzen wir an KI mal noch drauf. Dann haben wir heute diese Schnelllebigkeit der Zeit, wo wir kaum für Strategien mehr Zeit haben, die sauber aufzusetzen. Wir haben Fachkräfte oder Kräftemangel. Du kannst hingucken, wo du willst. Diese Rahmenbedingungen, unter welchen die Führungskräfte heute agieren sollten und auch noch erfolgreich agieren sollten, sind vergleichbar mit denen eines Leistungssportlers. Und wenn das nun mal nicht extra Meilen von uns allen erfordert, dann weiß ich nicht.
Ja, ich bin ja komplett bei dir. Ich sage mal aus Spaß, ich habe ja die Paperwings Consulting gegründet, um Führungskräften zu sagen, was sie alles machen müssen, um erfolgreich als Führungskraft zu sein. Und wenn sie das beherzigen, dann gehen sie quasi zwangsläufig in den Burnout. Und dafür habe ich Resilienz Consulting gegründet, um Führungskräfte auch den Burnout zu führen. Klingt so ein bisschen ironisch, aber irgendwo spielt das ja da rein, was du gerade gesagt hast. Also es ist gerade hochgradig anspruchsvoll. Einerseits müssen wir irgendwie Ergebnisse kontrollieren, denn ja, das ist ja Ziel eines Unternehmens, ist ja Ergebnisse zu erwirtschaften.
Auf jeden Fall. Und Menschen auch dahin zu bewegen. Nur, wo du das gerade sagst, mit dem Burnout und der Resilienz, also das eine hat ja mit dem anderen ist in engem Zusammenhang zu sehen. Das hängt aber aus meiner Sicht auch mit Altlasten zusammen, weil die Führungs- oder anders ausgedrückt, Führung fängt mit Selbstführung an. Und Selbstführung fängt mit Achtsamkeit an. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass das auch noch ein Relikt ist aus der Vergangenheit der Führung, dass die Führungskräfte, die unter Command and Control aktiv waren, gar nicht gewohnt waren, auf sich selber zu achten, wie sie sich fühlen und wie sie sich selbst führen. Und insofern ist das Thema Selbstführung das Thema der Stunde. Und damit beginnt für mich alles. Wenn ich mit mir selber nicht achtsam bin, nicht weiß, wie ich funktioniere, was ich wann brauche, dann kann ich das natürlich bei anderen auch nicht erkennen. Das ist ähnlich wie emotionale Intelligenz oder Empathie.
Jetzt habe ich mir drei schöne Wörter von dir aufgeschrieben in so einem Dreieck. Du hast Selbstführung gesagt, Achtsamkeit und Extrameile. Und das ist für mich so ein magisches Dreieck, weil...
Ja.
Die stehen ja teilweise, oder ist die Frage, stehen die denn nicht dann im Widerspruch, also Achtsamkeit, Selbstführung und Extrameile?
Super Frage. Ich finde zuerst mal, also ich arbeite immer mal mit Leistungssportlern und wir können aus dem Leistungssport sehr viel in den Führungsalltag überführen, weil was zuerst ein Leistungssportler, der ja ständig die Extrameile anstrebt zu laufen oder zu gehen, was der zuerst lernt, ist sich selbst zu managen. Weil vor einem Wettkampf, wenn ich also unter Umständen 120, 140 oder wie viel Prozent ich denke, geben zu wollen, muss ich wissen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ich diese 120 oder 150% schaffe. Wenn das bei mir der Fall ist, dass ich jeden Abend um 10 ins Bett gehe, ist das eine Sache. Wenn es ist, dass mein Energiehaushalt, wenn ich den so und so auffülle, wenn ich die und die Mineralien brauche oder die und die Nahrung brauche oder den Mentalcoach brauche, dann muss ich zuerst dafür sorgen, dass die Basis gelegt ist, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, diese 120 oder 150% zu schaffen. Und da mangelt es bei den meisten. Die meisten Führungskräfte sind sehr im Außen. Die sagen mir, ey, gib mir 5 oder 10 Instrumente, wie ich mein Team dort und dort hinführe. Und ich sage immer, ey, starte zuerst mit dir.
Ja, fand ich eine sehr schöne Antwort auf dieses Dreieck. Ich nehme nur ein Beispiel. Miriam, unsere gemeinsame Produktmanagerin, hat das in einer sehr charmanten, verbindenden E-Mail schon gesagt, dass wir so 1, 2 kleinere Gemeinsamkeiten haben. Und heute früh war ich wieder beim Kampfsport. Bei Kickbox-Weltmeister Eric Gold.
Oh, wie
und
cool!
Was
love it!
Und also der hat es quasi schon bewiesen, und aber genau das, was du gesagt hast, sagt er quasi auch morgens immer. Selbstführung und Achtsamkeit, die richtigen Pausen, Kontinuität und Disziplin, und das ist für mich mehr so diese Extrameile. Also wir treffen uns montags bis samstags jeden Morgen. Und dann geht es nicht um die stetige Steigerung, aber um die Konsequenz des Durchführens.
Du, und mega, ja, finde ich super, ja. Also ich merke das auch bei mir. Ich komme eigentlich aus dem Ballsport. Ich habe lange Tischtennis gespielt, dann Squash, dann Tennis und bin vor 2 Jahren, knapp 3 Jahren, nochmal zum Tischtennis gekommen mit einem Break von 40 Jahren dazwischen und spiele jetzt auch in der Bezirksoberliga, also spiele Tischtennis regelmäßig und habe entdeckt, dass in diesem Verein, der sehr groß ist in Mainz, auch Fechten angeboten wird. Da habe ich gedacht, das ist es, das hat mit dem wie bisher gar nichts zu tun. Fange ich an und habe nach kurzer Zeit die Komplexität des Sports entdeckt und habe mich entschieden, dass ich mit den Jugendlichen, mit den Kindern und Jugendlichen dann trainiere, weil die bekommen diese Komplexität natürlich viel, viel einfacher übermittelt. Ist manchmal ein bisschen demotivierend, weil die sind dann doch schneller als ich. Aber das ist auf der einen Seite Generationenstudium, weil mittlerweile bin ich ein Teil von ihnen, ein Teil vom Team. Und am Anfang war das sehr weird für die, ja, dass ihre gefühlt Oma mit ihnen trainiert. Aber wir haben da schnell eine Basis gefunden und das ist super anstrengend, super spannend. Und das liebe ich. Und außerdem kannst du dir vorstellen, Danny, es macht natürlich was ganz anderes mit dir, ob du einen Tischtennisschläger in der Hand hast oder einen Degen. Und wenn du zum Beispiel mit einem Mann im Gefecht stehst und diese Person kommt auf dich zu mit einer Waffe und es geht drum, der oder ich. Also deshalb setzt ganz andere archaische Dinge bei dir frei. Also ich finde es mega spannend, ja, mich selber so zu studieren, ja.
Ja, ich habe 10 Jahre Schwertkampf gemacht, von daher.
Cool.
Aber ganz bewusst im Schaukampfbereich, ja. Weil das war ein wenig berechenbarer. Von daher ist das in deinem Sport nochmal ein bisschen, ist der Vagusnerv vielleicht nochmal mehr gechallenged. Du machst eine ungeschönte Analyse der Führungskultur und ich hatte letztens erst auch wieder Karin Lausch hier zu Gast, die ja sich mit dem Thema Vertrauen ganz intensiv beschäftigt. Und du stellst ja die Frage, ist es echte Vertrauen oder bloße Fassade? Was macht denn für dich eine echte Vertrauenskultur aus?
Boah, Danny, das ist ja eine Hammerfrage hier. Also echte Vertrauenskultur. Du, ich arbeite ja sehr gerne mit Storys oder mit Metaphern, dass es den Menschen deutlich wird. Und ich möchte sagen, mittlerweile hat jede Führungskraft, egal wo sie herkommt, festgestellt, mit dieser modernen Führung, das hat, glaube ich, was mit Vertrauen zu tun. Sie haben noch nicht den Switch hingekriegt, viele zumindest nicht, dass Führung nicht nur Zielerreichung ist, sondern Führung ist Beziehung. Und unabhängig, ob ich im privaten oder im geschäftlichen Umfeld agiere, gelten für Beziehungen die gleichen Regeln. Insofern braucht es Zeit, bis ein Vertrauen aufgebaut ist. Und das Beste, oder es gibt so für mich 2, 3 Hauptaspekte, woran ich das festmache. Zuerst mal, inwiefern lebt die Führungskraft das, was sie sagt oder verspricht? Weil es ist eine Sache, wenn ich sage, ja, ich baue mit meinem Team ein super Vertrauensverhältnis auf. Und dann sehe ich, dass die gleiche Führungskraft, die mir sagt in der heutigen Zeit, es macht jetzt schon ein komisches Gefühl bei mir. Ich habe 3-mal versucht, die zu Hause zu erreichen, die ist heute im Homeoffice und habe die nicht erreicht. Das ist nicht walk your talk, wie es so schön heißt. Aber das ist nicht selten der Fall. Das ist eine Sache. Also inwiefern lebt diese Person das tatsächlich? Das hat für mich sehr viel mit Haltung und mit Werten zu tun. Und ich sage immer, ich sehe zu viele Führungskräfte, für die ist das Thema Führung von Menschen oder Verantwortung für Menschen haben, das ist noch nicht angekommen. Die sind auch da noch in der alten Denke. Ich bin Führungskraft, weil ich eine gewisse Reputation habe, lang genug von mir hier bin oder ich habe mich so richtig reinverkauft. Und insofern ist es mein Ziel, das zu erreichen. Und da werden ganz häufig die Menschen ausgeklammert. Nein, du hast auch Verantwortung für die Menschen, die du führst und dass du die Menschen weiterentwickelst und dass du da wirklich einen Punkt hinterlässt. Und ich erkläre das den Führungskräften meistens in der Metapher mal angenommen. Nach 10 Jahren treffe ich jemand von eurem Team. Bin abends in der Kneipe, trinke da irgendwas, da kommt einer von eurem Team vorbei und ich sag, ey, wie war der oder die denn so als Chefin? Und das Hochspannende ist, die werden dann nicht sagen, der war immer so verbindlich und zuverlässig. Nein, Menschen reagieren in dem Moment ganz schnell mit dem limbischen System, sehr emotional und machen eine Art Summary in Sekundenbruchteile, die da heißt, wie habe ich mich bei ihm oder ihr gefühlt? Fühlte ich mich wertgeschätzt? Fühlte ich mich gefördert, gefordert, etc.? Und jetzt stell dir vor, jeden Einzelnen von deinem Team würde ich nach 10 Jahren treffen und ihm diese Frage stellen, wie da die Antwort wohl aussieht. Ich glaube, das zeugt davon, dass Vertrauen nicht einfach nur das Wort Vertrauen ist und ich stehe zu dem, was ich heute gesagt habe. Walk your talk, das ist die Basis, ja. Aber inwiefern bin ich wirklich ein Menschenfreund. Wenn ich Verantwortung für Menschen habe, dann sollte ich auch Interesse am Menschen haben. Und das vermisse ich häufig.
Ich finde das toll. Also ich mache auch immer, ich mache zum Beispiel bei der Bundeswehr nächste Woche auch schon wieder bei dir um die Ecke ein Seminar. Und dann frage ich immer, was sind die 4 M's der Führung? Und dann überlegen sie immer ganz lange. Und Motivation kommt bestimmt drin vor und Macht. Ich sage, nee, man muss Menschen mögen.
Und dann, schön, toll, ja, super.
Und dann gucken die so ein bisschen erstaunt Und dann erzähle ich denen aber auch, weil ich sage, okay, was passiert denn, wenn du eine Verbindung mit Menschen aufbaust? Und wenn man überlegt, warum lernen Grundschüler? Ganz oft, weil sie der Lehrerin noch gefallen wollen. Und das ist sehr wichtig. Und später ändert sich das ein bisschen. Aber bei Mitarbeitenden, glaube ich, darf man das gar nicht unterschätzen. Und es geht nicht um Gefälligkeiten, aber dieses, ich mache etwas gerne, auch weil ich nicht um Gefallsucht, aber auch um gemocht zu werden vor allen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu deinem Punkt. Wenn jemand eine berechtigte Erwartung hat, das Vertrauen, dass ich etwas schaffe, dann bin ich, glaube ich, nochmal ganz anders motiviert. Und wenn wir jetzt, wenn du im Sportbereich bist, können wir gucken, wie wichtig ist denn die Rolle des Coaches, des Trainers, des Vorgesetzten im Rahmen der Motivation? Vielleicht kannst du da ja auch so ein bisschen Anekdoten erzählen, wenn du gerade aus dem Sportbereich kommst.
Ja, also zuerst, vergiss mal diese Rede nicht, mir ist eben noch etwas eingefallen, was total wichtig ist und mit dem Thema Vertrauen und Walk Your Talk und Beziehung zu tun hat. Es sind ja häufig die vielen kleinen Signale. Zuerst mal haben wir Menschen ja ein untrügliches Gespür dafür, wenn jemand vor uns steht, mit uns ins Gespräch geht, aber noch nicht mal im Gespräch ist, welche Haltung die Person zu mir einnimmt. Da haben wir ganz feine Antennen. Da kann ich dir schon sagen, mag mich oder mag mich nicht. Das ist vielen Führungskräften überhaupt nicht bewusst. Und ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt vom Tischtennisspiel gerade einen Podcast gehört von einem Amerikaner, der darauf herumgeritten hat, wie die virtuellen Team-Meetings heute ablaufen und wie da auch Vertrauen aufgebaut werden kann. Und der hat auch nochmal von diesen kleinen Signalen gesprochen, sagt er, es wird eine ganz andere Atmosphäre erreicht in den Meetings, wenn du zu Beginn, ich will nicht sagen einen Smalltalk, viele kriegen ja Schnappatmung innerlich, wenn du von Smalltalk sprichst. Dabei heißt Smalltalk ja nicht Small Brain. Im Smalltalk testen wir unsere Sozialkompetenz. Aber unabhängig davon, muss nur mal deinem Team eine Frage stellen, was findest du am tollsten dort in der Gegend, wo du wohnst? Was eine einfache Frage und wie tiefgreifend kann die sein? Ich zeige wahres Interesse für dich als Mensch. Weil was ich zuerst erfahre, der eine sagt vielleicht, ich liebe die Nachbarschaft um mich rum, weil da ist einer für den anderen bei uns da. Oder ich liebe die Zurückgezogenheit in der Natur. Das heißt, durch einfache Fragen, die aber tatsächlich in die Tiefe gehen, erfahre ich sehr viel vom Menschen. Das ist für mich so eine Art, ich zeige tatsächliches Interesse für Menschen und das ist für mich die Basis von Vertrauen. Ja, und wenn du mir die Frage stellst, was eine Führungskraft, wie wichtig die für Motivation ist, boah, Danny, ich würde fast sagen, alles. Weil ich bezeichne die Führungskraft, wir haben ja vorhin gesprochen von Führung früher, Command and Control. Und wenn du heute über die Führungskraft etwas drüber schreibst, ja, da sagen manche, der Coach, der Orchestrator oder Dirigent, ja, unterschreibe ich alles. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte es mit dem Handy vergleichen, mit unserem Handy. Ich spreche immer von dem Enabler, dem Befähiger. Wenn ich also meine Führungsaufgabe als Befähiger von Menschen verstehe, dann impliziert das doch schon ganz viel. Und man hat ja gerade aus dem Sport kommend, ich habe zeitweise mich unheimlich für Jürgen Klopp interessiert.
Privat oder beruflich?
Nee, eher beruflich, weil Jürgen Klopp ist für mich, also eigentlich musste er, glaube ich, mal ein paar Semester Psychologie studiert haben, was der da so zum Teil zumindest, muss ja mal, ne, man kriegt ja nur Ausschnitte zu sehen. Aber ich weiß noch, und das erzähle ich auch unheimlich gern, das war vor ein paar Jahren, dieses Halbfinale Barcelona gegen Liverpool, wo seine Mannschaft Liverpool gegen Barcelona verloren hatte. Und wirklich nicht rühmlich. Und die haben nachher ja das Endspiel gewonnen. Und dann sagten die meisten wieder, oh, der Klopp, der kann. Aber die wenigsten gucken dahinter, was tatsächlich hinter den Kulissen abgelaufen ist. Hinter den Kulissen ist Folgendes abgelaufen. Als sie das Spiel verloren hatten, ist der Jürgen reingegangen, die Umkleidekabine, und hat seinen Jungs gesagt, ey Jungs, das war jetzt nicht besonders sexy, was ihr da gemacht habt. Also jeder würde sagen, Das war die Sache, jetzt auch mit dem Finale. Ich weiß aber eins. Jeder von euch ist ein mentaler Gigant und deshalb holen wir das Endspiel. Was Jürgen Klopp da gemacht hat, ist auf der einen Seite eine Art Hypnose. Man kann es auch Motivation nennen. Aber dein Team, das merkt sofort, inwiefern der Trainer in dem Falle oder die Führungskraft von der Leistung des Teams tatsächlich überzeugt ist und das so wirkungsvoll übermittelt, dass sie selber den Glauben an sich bekommen. Das hat im Psychologischen auch, ich glaube, das heißt sogar der Chamäleon-Effekt. Es ist also nachweislich, bei Schulklassen hat man das schon exerziert, da wurde eine Schulklasse geteilt in mathematisch begabte und weniger begabte Kinder. Und jede bekam einen Mathematiklehrer. Und dem, der die begabtesten Schüler hatte in Mathematik, wurde gesagt, oh, das wird ein hartes Jahr für dich, das ist nicht das beste Team, das du dafür ausgesucht hast. Und dem, der die weniger begabten, mathematisch begabten Schüler bekommen hat, dem wurde gesagt, ey, das wird ein easygoing Jahr. Deine Leute, die rocken das Feld in Mathe. Und jetzt frage ich dich, Danny, was glaubst du, welche Hälfte hat die besseren Ergebnisse am Ende des Jahres erzielt?
Ja, die motiviert wurden, die in die Zuversicht gesteckt wurde.
Weil die Haltung der Führungskraft des Trainers gestimmt hat. Der Trainer hatte den Eindruck, ey, ich habe die besten Mathe-Schüler. Mit dieser Haltung ist der schon auf das Team losgegangen. Und die ganze Kommunikation während des Jahres hat sich in den Maßnahmen dann wiedergespiegelt. Deshalb sage ich, es steht und fällt alles mit dem, was die Führungskraft in ein Team bringt. Auch wenn sie Regeln aufstellt. Ey Leute, ich sehe gerade, hier läuft bei uns im Team was falsch. Ja? Deshalb vergleiche ich das auch häufig mit dem Leistungssport. Wie, nehmen wir mal einen Fußballer. Der Fußballtrainer, der sollte grob Ahnung haben vom Fußballspiel. Aber im besten Fall ist er Menschenversteher, setzt die Leute auf die richtigen Positionen und orchestriert das Team zum Erfolg. Und das ist das, was ich unter einer Führungskraft heute verstehe und alles, was damit verbunden ist.
Ja, ich finde da zwei Sachen schön. Also zum einen gerade das Jürgen Klopp-Beispiel, weil da kenne ich das aus Interviews von Spielern mit ihm, die gesagt haben, okay, man wollte ihm gefallen, weil er so viel Vertrauen in einen gesetzt hat und so viel Wärme und Nähe.
Ja,
und man hat quasi
das
auch für ihn gespielt. Und weil die so eine Vaterfigur auch in ihm gesehen haben, aber sich auch persönlich gebunden gefühlt haben.
Entschuldige, Danny, und daran anknüpfend können wir natürlich für die Führungskräfte, die uns zuhören, mal ketzerisch die Frage in die Runde stellen, wann, wenn dein Team nicht besonders performt hat, bist du hingegangen und hast gesagt, ey Leute, ich glaube an euch. Und deshalb werden wir die nächste Runde schaffen. Wir neigen doch eher dazu, im Falle, wenn das Team nicht funktioniert, zu sagen, ey Leute, das muss besser werden, so geht das gar nicht. Na? Das ist auch so eine schöne Analogie, wo wir uns selber einen Spiegel mal vorhalten können.
Es wird ja oft so auch die Frage gestellt, na Mensch, Danny oder na Barbara, was ist denn der beste Führungsstil? So one size fits all. Was ist so deine Quintessenz aus dieser Frage?
Ja, sehr einfach gedacht, sehr im Frühjahr gedacht, weil ich habe einen Führungsstil, den habe ich kennengelernt und den roll ich auf mein Team aus. Dabei ist es so, dass die Führungskraft, jede Führungskraft ist eine unterschiedliche Persönlichkeit und alle ihre Teammitglieder sind unterschiedlichste Persönlichkeiten. Wie kann ich mit jedem, nur mal banales Beispiel, ich habe introvertierte Persönlichkeiten im Team und extrovertierte. Wie kann ich mit jemand Extrovertiertem so verfahren wie mit jemand Introvertiertem? Wenn ich also ein Menschenversteher bin, weiß ich, dass introvertierte Menschen dazu tendieren, nicht spontan antworten zu können auf Fragen. Und wenn ich die in cora publicum, beispielsweise in einem digitalen Meeting, abrupt frage, stelle ich sie fast ins Aus, je nach Grad der Introvertiertheit. So, ein Extrovertierter, ey, der führt sogar gerne durch meine Meetings, wenn ich ihm die Rolle zuschreibe. Also dieses einfache Beispiel zeigt ja schon, dass selbst bei introvertiert und extrovertiert es grundsätzliche Unterschiede gibt. Und ja, es stimmt, wenn du ein Psychologiestudium hast, dann bist du als Führungskraft heute schon ganz gut angezogen, glaube ich. Aber je individueller umso besser, weil ein anderes Beispiel könnte sein, ich habe in meinem Team jemand, deren Mama ist gerade pflegebedürftig geworden und die hat noch niemand, der sich darum kümmert. Kaum jemand, der in dieser Situation nicht ist oder schon war, kann sich diesen Stress und diesen Druck vorstellen. So, wenn ich das als Führungskraft erfahre, weil das Vertrauensverhältnis bei uns gut ist, und wenn ich diese Person ihr mehr Freiheiten im Moment zugestehe, sie an der einen oder anderen Stelle unterstütze, vielleicht mit hilfreichen Adressen, umso besser ist es doch letzten Endes oder umso eher hat diese Person, ist sie bereit, für mich bei der nächsten Gelegenheit eine Extrameile zu gehen. Oder ich habe einen, der bereitet sich das nächste halbe Jahr auf einen Marathon vor. So, der braucht extrem viel Spielraum mit Arbeitszeiten. Wenn das sein Job oder unser Bereich hergibt, unter der Voraussetzung natürlich, und ich kann da zu- und abgeben als Führungskraft, was sind das für Menschen, die für mich nachher selbstredend, ohne zu überlegen, die Extrameile gehen? Weil wir Menschen haben in unserem Gehirn einen Fairness-Mechanismus. Aus dem privaten Umfeld kennen wir das sehr gut. Du hast einen Freund und der fragt dich dreimal, ob du ihn unterstützen kannst. Und nach 4 Monaten brauchst du ihn. Dann kommst du auf den zu und dann sagt er, ach du, würde ich super gern, aber gerade heute muss ich zur Schwiegermutter. Dann bist du innerlich schon wie angefasst, obwohl du rational es dir natürlich erklären kannst. Das ist ja logisch. Kann ja nicht erwarten, dass der heute jetzt gerade Zeit hat. Das passiert aber noch zweimal und schon stellst du die Beziehung in Frage. Und dieser Fairness-Mechanismus, den wir im Kopf haben, der auch die Tragfähigkeit unserer Beziehungen bezeichnet oder ausmacht, das ist ein Überlebensthema, das uns fast angeboren ist. Ne? Je nach Traumata aus der Vergangenheit kann das natürlich andere Ausmaße annehmen, aber insofern ist das doch, funktionieren Menschen wie mathematische Formeln.
Ja, das finde ich super. Auch als Beispiel für den Ball von vorhin nochmal auf dem Thema Smalltalk. Ich hatte letzte Woche erst bei einem Pharmakonzern ein Feedback-Training mit Führungskräften und da ging es auch so, naja, dass man nicht nur die 4 M's braucht, also man muss Menschen mögen, sondern und kennen. Und deswegen sage ich, ihr müsst auch mal in diesen Smalltalk gehen, in das Gespräch. Und deine Fragestellung fand ich so super, weil es geht nicht darum, wie war deine Anfahrt, wie ist das Wetter, sondern offene, weite, private Fragen, wo der Angesprochene je nach Tiefe entscheiden kann. Und plötzlich ergeben sich Anknüpfungspunkte. Ich hatte da eine Person, die so sehr, sehr planerisch war, so ein Perfektionist, so in bestimmten Persönlichkeitsmodellen, dieser klassische blaue Typ, so sehr weit weg vom Menschen, sehr im Prozess, sehr in der Sache, sehr im Ergebnis. Und ich habe, der hat gesagt, ich denke, ich kann ja keine Menschen merken. Ich sage, na, dann musst du Gegebenheiten schaffen, dass du es besser merken kannst. Schön. Eine Eigenschaft, ein Hobby, was euch verbindet. Und schon wirst du ein Thema haben und du wirst den Namen merken. Und plötzlich wird automatisch eine Beziehung entstehen. Und du wirst einen Reputationspuffer haben in dem Moment, wo es mal kriselt, wo du mal eine direkte Ansprache gibst. Und das musst du aufbauen. Deswegen finde ich das, was du sagst, Smalltalk, das ist ja kein Easy Talk, gerade für Menschen, denen das nicht in die Wiege gelegt ist. Ja. Aber das eröffnet dir tatsächlich die Wege, um Menschen kennenzulernen, dann Verbindlichkeit aufzubauen und dann quasi wirklich auch die Punkte, die du gegeben hast. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man diese Social Skills quasi entwickelt. Mhm. Du sagst ja, es gibt auch 5 große Fallen, die niemand auf dem Schirm hat. Die Selbstbetrugsfalle, die Beziehungsfalle, die Technologiefalle, die Krisenfalle und die Synergiefalle. Was sind denn das alles für Fallen, in die wir nicht reinlaufen dürfen?
Ich fange sogar mal vor der Falle an mit einer Weisheit, die ich anhand unserer Studien und meiner Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Führungskräften für mich geparkt habe in diesem Zeitalter, was auch der Grund war, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich sage, liebe Leute, Kompetenzen sind fein. Die sind ja auch super sexy, ne? Kompetenzen können wir lernen, können wir messen, etc. Es ist schon ganz cool. Aber ich behaupte, dass Kompetenzen alleine heute und in Zukunft nicht mehr ausreichen. Und so kam ich überhaupt auf diese Alpha-Intelligence. Und ich gebe dir auch da wieder ein ganz simples Beispiel oder euch da draußen. Ihr lernt Fahrradfahren. Fahrradfahren, super einfach, nachvollziehbare Kompetenz. Ihr habt die Fähigkeit, das Fahrrad von A nach B zu shiften. Jetzt entscheidet ihr euch, ihr macht morgen eine Fahrradtour. dummerweise gießt es in Strömen an dem Tag. Und ihr habt auch vor, dass ihr die Fahrradtour nicht auf den üblichen gepflasterten Wegen macht, sondern quer durch den Wald. Also, was passiert? Ihr müsst die Fähigkeit in dem Moment besitzen oder die Intelligenz besitzen, die Fähigkeit des Fahrradfahrens auf die ganz anderen Umstände anzupassen. Dir peitscht Regen ins Gesicht, Zweige vielleicht ins Gesicht, du hast matschigen Untergrund und deine so mühsam angelernte Kompetenz kommt ins Wanken, wenn du nicht mit Intelligenz da drauf agierst. Weil was ist Intelligenz? Intelligenz erlaubt dir, Kompetenzen anzupassen, zu adaptieren und szenariobasiert zu denken. Und deshalb sage ich, Kompetenzen alleine reichen nicht aus, weil wir haben es in diesen Zeiten und in Zukunft noch stärker mit Situationen zu tun, wo wir, ja, eine Art Agilität möchte ich es bezeichnen, also intelligent unsere Kompetenzen anwenden. Und das habe ich die sogenannte Alpha Intelligence genannt. Und die fächert sich in diese 5 Unterkompetenzen auf, weil du brauchst mehr denn je eine entsprechende Alpha-Personality. Also du brauchst eine Persönlichkeit, die dir erlaubt, Kontrollverlustfähigkeit auszuhalten. Du brauchst eine Persönlichkeit, die wirklich wirkt, die Haltung zeigt in diesen Zeiten. Also geht's alles um diese Alpha-Personality. Das nächste ist, worüber wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, nämlich diese Beziehung. Also das heißt, ich muss den Wert von Beziehungen erkennen und im besten Fall in meinem Team, mit dem Team und mit den Einzelnen Beziehungsmanagement, also eine Alpha Relations aufbauen. Der dritte Punkt ist eine Art digitale Souveränität, möchte ich es nennen. Das ist diese Alpha Digitality. Da geht es drum, ich komme heute als Führungskraft, und das zeigen auch unsere Studien, nicht um ein gewisses Quantum an technischem Verständnis, an digitalem Verständnis herum. Das impliziert eine Offenheit, das impliziert Neugierde für die Technologien, ausprobieren etc., weil ich kann insbesondere mit Nachfolgegenerationen nicht mehr agieren, wenn ich nicht so ein Grounding habe, wie man bei der KI sagt. Ich muss kein Coder sein oder ein ITler, aber ich muss souverän verstehen, mit den angesagtesten digitalen Technologien zu agieren. Und der vierte Punkt, das ist dein Steckenpferd, das ist die Alpha Resilience. Das gab es in der Vergangenheit noch gar nicht. Heute in Zeiten der Omnikrisen oder Polikrisen müssen wir gerade, was das Thema Selbstführung angeht und eine Resilienz aufzubauen, da müssen wir uns Alpha-intelligent zeigen. Und der fünfte Punkt liegt auch auf der Hand in Zeiten oder im Zeitalter von KI. Und KI ist vielleicht nur der Anfang, weiß der Geier, was nächstes Jahr passiert oder in 3 Jahren passiert. So große Zeiträume trauen wir uns ja schon gar nicht mehr zu. Wir brauchen eine Alpha-Synergy. Das heißt, die Führungskraft von heute / eher von morgen. Und wir sprechen zum Teil von Führungskräften im Jahr 2030. Das heißt, in 4 Jahren hatte ich letztens einen ganz spannenden Vortrag bei der Frau Dr. Jasmin Weiß gehört. Da geht es darum, du hast dann nicht mehr nur Mitarbeitende, die du führst, sondern diese Mitarbeitenden haben die Fähigkeit, mit KI-Agenten zu agieren. Das heißt, du setzt auf deine menschliche Intelligenz, Barbara, ich als menschliches Wesen, ich habe mir 5 oder 10 oder whatever Agenten KI-mäßig trainiert. Wir stellen sozusagen ein Team und das hast du bei jedem deiner Mitarbeitenden in deinem Team. Und da musst du fähig sein, solche hybriden Teams zu führen. Und das ist diese Fähigkeit, wo sind Grenzen von Menschen, wo sind Grenzen von Maschinen und das zusammen zu orchestrieren. Also es bleibt spannend, Danny.
Ja, ja, ich bin gerade geistig jetzt quasi, weil ich habe mir gedacht, okay, das ist ja gar nicht mehr verarbeitbar im präfrontalen Kortex, dass man das alles noch koordiniert. Und dann war ich schon bei Elon Musk und Neuralink, wo ich sage, okay, welche geistigen Extensions habe ich dann noch mit KI-Agenten verlinkt, um das irgendwie noch nachzusteuern, weil die KI schon so schnell ist, so schnell komplexe, vielleicht auch nur komplizierte Sachen lösen kann, Dass es spannend ist, wo es da tatsächlich hingeht und inwiefern der Mensch da überhaupt noch mithalten kann. Aber das ist ja genau so ein ganz wichtiges und ganz großes Thema von dir, nämlich hybride Teamführung. Und du hast das Kapitel auch so schön benannt mit gleich ein Tanz auf dem Vulkan. Warum ist hybride Teamführung ein Tanz auf dem Vulkan?
Ja, bei dieser hybriden Teamführung, die du ansprichst, das ist ja eher im ersten Teil des Buches da, obwohl ich ja ein Herz für Führungskräfte habe, wie ich das schon gesagt habe, rechne ich aber so etwas mit den Führungskräften ab im objektiven Bereich, weil ich finde, viele behaupten, wir können heutzutage hybrid führen. Aus dem einfachen Grund, wir machen das ja schon ein paar Jahre. Punkt. Ja, das allein reicht aber nicht, weil wenn du dir anschaust, wie virtuelle Team-Meetings zum Großteil ablaufen, die Menschen sind abgewandt vom eigentlichen Thema, bearbeiten vielleicht nebenher ihre E-Mails, wenn sie überhaupt die Kamera anhaben, von Beziehungsaufbau digital, was man tatsächlich könnte, mal ganz zu schweigen, da werden mit Präsentationsfolien die virtuellen Team-Meetings erschlagen, geschweige denn, dass von jedem Interaktion verlangt wird oder die Meinung abgefragt wird, um nur kleinere Szenarien aufzubauen. Ja, wir haben da viel gelernt in der Vergangenheit, aber nicht umsonst sind nach wie vor, ist die größte Krux in unserer Zeit, der Zusammenhalt von Teams, der bröckelt. Die Teamidentität, die logischerweise nachlässt, wenn du deinen Kollegen ja auch kaum mehr siehst, weil ihr immer zu anderen Zeiten im Büro seid, wenn überhaupt, ja. Und für all das ist die Führungskraft natürlich auch verantwortlich. Und wenn ich weiß, dass ein guter Zusammenhalt im Team oder ein starkes Team überhaupt aufzubauen, trotz der hybriden Rahmenbedingungen, wenn das A und O ist, um enorme oder, ja, tolle Leistungen zu erzielen, dann sollte ich zuerst daran arbeiten. Und das machen die wenigsten. Also da kannst du ja überall rein sneaken und kannst mal gucken, wie die arbeiten. Ah nee, der ist da nicht da. Was machst du denn dagegen, dass der nicht da ist oder nicht den Rest vom Team auch kaum sieht, etc., etc. Also das sind so unterschiedliche Kulturen. Und die wenigsten sind allerdings auf Teamidentität oder Teamförderung, Teamzusammenhalt ausgelegt.
Welche Maßnahmen würdest denn du empfehlen, wenn man jetzt gerade ein Team aufbaut? Und ich erlebe das ja, also wir haben ja wirklich einfach häufige Arbeitgeberwechsel inzwischen, selbst in kritischen Zeiten. Die Identität, die gibt's kaum noch. Also wenn ich jetzt, ob ich bei mir im Hintergrund PwC, McKinsey, Bain oder was weiß ich stehen habe, ich mache das ja kaum noch für Reputation, weil ich sitze eh nur in meinem Homeoffice-Keller. Das heißt, die schnieken Anzüge, die schicken Autos, die weiten Flüge. Das ist ja alles gar nicht mehr. Das Gehalt ist irgendwo vergleichbar bei den meisten. Das heißt, die Hygienefaktoren stimmen. Wie kann ich dann sicherstellen, dass ich meine Leute, die ich mit teuer einkaufen, mit teuren Onboarding-Prozessen, teuren Recruiting-Maßnahmen, dass ich die mir erfolgreich bei der Stange halte?
Das oberste Gebot ist, es geht nicht rein digital. Punkt. Da komme ich nicht drum rum. Du baust kein Team, kein Top-Top-Top-Team dieser Welt auf, das nur digital funktioniert. Oder ich könnte jetzt, wenn in manchen Köpfen vielleicht ein Fragezeichen aufleuchtet, könnte ich sagen, ja, aber stellt euch dieses Team vor, das ihr vielleicht gerade im Kopf habt, das angeblich auch virtuell super funktioniert. Stellt euch das vor, was da herauszuholen wäre, wenn es zum Teil in Präsenz geführt werden würde. Da kommt noch mal etwas ganz anderes zustande. Also ich muss darum wissen, dass wir Menschen nicht auf 2D ausgelegt sind, sondern auf 3D. Wir haben ganz viele Punkte, zum Teil sogar Hormone, die wir brauchen, um Teambindung aufzubauen, die in virtuellen Konstellationen überhaupt nicht in dem Maße ausgeschüttet werden, wie wir sie brauchen. Dass wir zum anderen eine Beziehung aufbauen. Oxytocin zum Beispiel ist unser Bindungshormon oder unser Kuschelhormon, ne? Und das wird ausgeschüttet, wenn eine Mama ihr Kind stillt oder beim Sex, ne? Also typische menschliche Bindungsgeschichten, die höchste Form der und im persönlichen Gespräch. Aber nicht, wenn so ein Screen dazwischen ist. Na, da wird ein bisschen was ausgeschüttet, aber bei Gott nicht das, was wir benötigen. So, und wenn ich dann nur sachlich auch noch diese Meetings abhalte? Wo sprechen wir da von Smalltalk, von Tiefe, von Werten, die aufgebaut werden? Und was macht Beziehungen denn aus, wo wir von Anfang an drüber gesprochen haben? Wie kann ich denn Vertrauen aufbauen, wenn ich 5 PowerPoint-Folien sachlich runterlese? Mitnichten. So, also es geht halt nicht rein virtuell, das ist das oberste Gebot und es kommt natürlich auf meinen Anspruch als Führungskraft auf mich selber an. Wenn ich sage, mein Team funktioniert ja so sachlich wie es ist und ich arbeite da nicht dran, ey, fein. Wenn ich tatsächlich Hochleistungsteams entwickeln möchte, die extra Meilen laufen, dann komme ich um gewisse Maßnahmen nicht drumherum, die A, wirklich von hybrider Zusammenarbeit sprechen, Maßnahmen, die auch auf Teamidentität einzahlen und Teambindung. Und das sind häufig auch Dinge, die ich mit den Menschen erleben muss. Es geht da um Emotionen und Gefühle. Früher hatte man das häufig, ich weiß nicht noch, ich bin ja schon 100 Jahre alt, aber früher in den 80er Jahren oder so, waren A und O im Sales-Bereich, du schnappst dir die Kunden und machst mit denen Incentives. Ah, was waren das für Incentives? Oh ja, Bungee-Jumping, Kanufahren, all das, was weit weg war von Zahlen, Daten, Fakten und wo regelmäßig Gefühle freigesetzt werden. Weil wenn Menschen, wenn Teams, menschliche Teams sich formieren und gemeinsam vergleichbare Gefühle erleben, das ist der größte Bindungsmechanismus. Na, und dann auch noch unter Extremsituationen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder mit seinem Team Bungee-Jumping betreiben muss. Nur jeder kann mit dieser Metapher mal auf das jetzige Team, das er oder sie führt, schauen und sagen, ey, was tue ich tatsächlich für den Teamzusammenhalt? Wie ist das denn überhaupt mit unserer Kommunikation, Transparenz, Zusammenhalt, Vertrauen? Welche Noten gebe ich da meinem Team? Und wie sieht das mein Team? Und wollen wir das so beibehalten oder wollen wir da gemeinsam etwas anderes aufbauen? Und das ist sehr viel Vorbereitung. Also kannst nicht hingehen, bisher hast du nichts dazu gemacht. Und ab morgen sagst du zu deinem Team, ey, und jetzt bauen wir mal ein Team auf. Das funktioniert natürlich nicht. Du musst das Team im übertragenen Sinne an die Hand holen und langsam dahin entwickeln, dass auch das Team erkennt, was aus einem tatsächlichen tollen Team herauszuholen ist.
Ja, dann bin ich jetzt gleich mal gespannt auf dein Rezept, denn ich habe ja gerade gehört, du bist in Wiesbaden und Mainz ganz viel. Ich habe 3,5 Jahre für einen relativ bekannten Biotechnologiehersteller in Mainz gearbeitet. Und die hatten ja das Luxusproblem, dass sie nach Corona oder mit Corona sehr, 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 sehr viel Geld verdient haben und keine Häuser zur Verfügung hatten. Dann haben sie bei Mitbewerbern, auch Kunden von mir, die Leute abgeworben, ganz erfolgreich. Warum? Weil sie Homeoffice natürlich gleich vermitteln konnten, weil sie gar keine Büros hatten. Und jetzt hatten die die Situation, dass die sich nur einmal im Monat treffen wollten. Und jetzt quasi die Frage an dich, was machst du mit Leuten, die sich sonst nur hybrid sehen? Was schaffst du, damit die ein Team werden, eine gemeinsame Struktur aufbauen? Was würdest du mit Leuten machen, die du nur 3-mal im Monat beisammen hast?
Ich setze sogar noch eins drauf, Danny. Ich erzähle dir von jemandem, den ich letztens kennengelernt habe, der sehr analytisch unterwegs war und der sein Team das ganze Jahr über nur virtuell sieht, aber um diese Zusammenhänge weiß. Und die setzen alle 3 Monate ein ganzes Wochenende ein, wo sie zusammen sich irgendwo einschließen und das Wochenende verbringen. Das heißt, es ist nicht unbedingt die Masse an Tagen übers Jahr, sondern es kommt darauf an, dass man um diesen Umstand weiß, wie wertvoll Präsenz ist und was die Menschen in Präsenz erleben. Und ich meine jetzt nicht Bungee-Jumping. Das ist bei denen auf Low Budget. Die gehen sogar unter Umständen in, ich sag jetzt mal, so ein Ferienheim oder sowas. Nur die haben ein absolutes Auge da drauf. Wir arbeiten das ganze Jahr virtuell miteinander und 4-mal im Jahr verbringen wir gemeinsam ein Wochenende. Und an dem Wochenende wird da extrem viel Wert drauf gelegt. Das ist das eine. Das andere, gehen wir vom Extremfall aus. Ich hätte jetzt aus irgendwelchen Gründen nur virtuelle Möglichkeiten. Obwohl ich, Barbara, davon überzeugt bin, dass du, weil ich arbeite auch mit amerikanischen Unternehmen zusammen und da habe ich diese Digital Nomads, ne, die also in der ganzen Welt herumchatten, Kunden nur digital sehen, die Kollegen nur digital sehen. Aber die arbeiten in Projekten. Und ich habe da letztens von einer jungen Frau gehört, ey, ich kriege ein neues Projekt, ich bin ein Projektlead. Die sitzen da unten in Bulgarien, die haben mich übers Wochenende eingeladen. Ich fahre da hin und mache Bonding zuerst. Das heißt, wir gehen zusammen zum Konzert und danach gehen wir in die digitalen Projekte. Das heißt, selbst Nachfolgegeneration, selbst Digital Nomads wissen um die Magie, möchte ich sagen, der persönlichen Begegnung. Und dann kommt es immer darauf an, nicht die Masse macht, sondern was passiert, wie tief schaffe ich da eine Beziehung oder wie kann ich da die Emotionen teilen. Gehen wir einen Schritt weiter und ich hätte wirklich aus irgendwelchen Gründen nur die Möglichkeit, virtuell zu arbeiten, dann muss ich meine virtuellen Meetings komplett anders aufsetzen. Dann muss es so sein, wie ich das mache. Ich habe eine zusätzliche Kamera, du siehst das ja etwas jetzt heute. Die hat 5 unterschiedliche Einstellungen. Ich arbeite nie mit Slides. Das, was ich übermitteln will, übermittle ich verbal. Ich kann mal zur Unterstreichung ein Slide zeigen. Ich binde alle Menschen, die da mit in der Sitzung sind, bis zu 20, interaktiv mit ein. Ich lasse mir was Besonderes am Anfang einfallen, was Besonderes in der Mitte. Ich arbeite mit Provokationen oder mit Überraschungen zum Teil. Das kannst du wirklich mit allem, ob es um Prozessoptimierung geht, sowas Sachliches. Du kannst, wenn du etwas mehr Kreativität in diese Meeting steckst, kannst du unheimlich viel rausholen. Und immer nur dann, wenn Emotionen passieren. Überraschung. Provokation im Business-Kontext. Ja, auch mal Humor oder ein Lachen. Und was Persönliches. Nur dann kannst du Bindungen zu Menschen aufbauen.
Ja, ich finde das gerade, wie heißt das, Wasser auf meine Räder. Ich finde das gerade total schön, weil ich glaube nicht, ob das Professor Dr. Eva Asselmann war, die letztens hier war, die auch von dem Zoom-Fatigue gesprochen hat. Ja. Das heißt, diese Erschöpfungserscheinungen, die wir einfach durch diese Meetings haben. Das heißt, Man ist gar nicht da, man ist nicht richtig drin. Aber wie schaffe ich Erlebnisse, weil ich bin ja selber ein Freund des Hybriden. Also ich brauche, nächste Woche bin ich wieder komplett auf Tour. Diese Woche bin ich komplett nur online unterwegs.
Ja.
Und der Mix macht es halt. Das heißt, Man soll es ja nicht verteufeln. Aber wie kriege ich das hin, dass wenn ich schon so einen Marathon an Zoom oder you name it, Videocalls, Konferenzen habe, wie lockere ich das auf und wie steigere ich auch die Aufnahmefähigkeit? Wie raise ich die Attention? Also wie schaffe ich das, dass die Leute da bleiben?
Ich kann dir gerade mal 2 wichtige Beispiele nennen, die ich gerade live erfahre, wo es um das Thema geht, mein Zeitmanagement stimmt nicht. Ganz, ganz einfache Aussage. So, häufig sage ich dann wird noch zu wenig delegiert von Führungskräften. Dann ist man noch gewohnt aus der Vergangenheit, was man alles selber machen muss. Und das schaffen wir natürlich heute nicht mehr, weil wir versuchen, mit den Methoden der Vergangenheit die Zukunft zu bewältigen in dem Moment. Wir müssen viel mehr delegieren ins Team. Aber die einfachste Aufgabe, die ihr euch vornehmen könnt, ist, skizziert euch mal über eine Woche oder einen Monat, in welchen Projekten ihr eingebunden seid und notiert euch dahinter, zu wie viel Prozent die Woche oder von mir aus auch in Stunden. Ich habe regelmäßig bei Führungskräften, egal welcher Couleur, welchen Alters oder welcher Position, ein Aha-Erlebnis, wenn sie plötzlich sehen, in welchen Projekten sie aktuell eingebunden sind und sie plötzlich erkennen, das Projekt müsste ja eigentlich jetzt noch nicht, das könnte ich ja anfangen in 6 Wochen, wenn das hier abgeschlossen ist. Das heißt, einfach eine Art Analyse, eine Transparenz zu schaffen, in welchen Projekten bin ich involviert, zu wie viel Prozent. Und dann kann ich natürlich auch als Führungskraft viel einfacher delegieren das eine oder das andere ins Team oder wo ich die Leute weiterentwickle, weil ich sehe, in dem Projekt mache ich das, das und das. Die Aufgabe, die könnte ich doch locker an Armin weitergeben oder die hier an Kevin. Das kriegt der doch schon hin. Mache ich nicht, wenn ich nicht mit Abstand gefühlt da drauf gucke. Das ist das eine und das andere mit dem tatsächlichen, mit dem Delegieren. Und dann sage ich, wird auch automatisch anhand dieser Aufstellung deutlich, weil das ist der der nächste Bug sozusagen in unserem Zeitmanagement, dass wir denken, in jedem Meeting dabei sein zu müssen, wo wir eingeladen werden. Ein absoluter Bullshit. Die Meetingkultur ist der erste Ansatzpunkt in jeder Organisation, in jeder Position, wo ich ansetze. Es ist zum Teil eine Unverschämtheit, wie mit diesen Kulturen verfahren wird oder mit meiner Zeit. Nur ich bin letzten Endes der Kapitän in meinem Schiff. Und mal angenommen, mein Terminkalender für diese Woche ist komplett voll und ich bin angeblich komplett fremdbestimmt. Ich bin dann fremdbestimmt, wenn ich das machen lasse, weil ich bin ein Opfer meiner Entscheidungen. Ich gucke mir also an, welchen Meetings bin ich eingeladen und dann sage ich, bei dem Meeting, da gehe ich an den Organisator und sage, du, hör mal zu, Uwe, du hast mich eingeladen, ich war die letzten 3 Meetings dabei, ich habe nur zugehört, kostet mich 1 Stunde, ich bräuchte dringend 1 Stunde mit meinem Team, was hältst du davon? Ich nehme mir für dich alleine 1/4 Stunde nach diesem Meeting und du hörst meine Meinung ganz individuell und explizit. Kommt viel wertschätzender rüber, viel souveräner und professioneller und ich spare Zeit. Aber wer macht das denn? Nee, alle sitzen sie da wie die Lemminge und sagen, ich bin wieder in so vielen Meetings drin, ich scheine ja wichtig zu sein. Das ist nämlich das, was dahinter versteckt ist. Aber Haltung zu zeigen und hier Verantwortung für die eigene Selbstführung, das eigene Zeitmanagement, das zeigen die wenigsten. Also deshalb Meetingkultur, viel mehr delegieren und so ein Überblick, in welchen Projekten bist du zu wie viel Prozent drin. Das sind in der Regel schon mal 3 super Hebel, mit denen du agieren kannst.
Spitze. Barbara, wenn jemand nach der Lektüre von deinem Buch nur einen ersten Schritt gehen möchte, um seine Selbstwirksamkeit zu stärken als Führungskraft, welcher wäre das aus deiner Sicht?
Wow. Super. Ich finde, wenn ich mit dem Buch schon erreicht habe, dass jemand sagt, da ist was dran, ich sollte meine Selbstwirksamkeit stärken, dann habe ich den ersten Schritt getan, dann habe ich jemanden sensibilisiert, der automatisch anfängt, achtsamer mit dem, wie sein Tag sich gestaltet, wie seine Woche sich gestaltet, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und ich fände es immer am besten, weil das zahlt auch aufs Zeitmanagement ein, so gut wie mein Team funktioniert, dass ich immer beim Menschen starte, dass ich mir Gedanken mache, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist wenig, 10 ist viel, bewerte die Beziehung zu jedem Einzelnen in deinem Team. Und wirklich so ehrlich wie irgendwie geht, auch wenn du zu der Erkenntnis kommst, es ist 5. Völlig egal, ob das viel, wenig ist, ist dein Bauchgefühl. Und stell dir dann die Frage, und das finde ich viel wesentlicher, was mache ich mit dieser Person, um in einem halben Jahr auf 6 zu sein? Weil so sehr du ins Team, in die einzelne Beziehung investierst, umso mehr hast du Entlastung in deinem Führungsalltag.
Stark. Ja, finde ich total toll, auch nochmal das Bild dazu ergänzend als Methode. Jetzt haben wir also die Skalenfrage, ich habe das mal mit einem Geschäftsführer gemacht. Er sollte das einfach mal aufstellen, die Beziehung zu seinen Teamleitern. Und dann hat er natürlich das Organigramm nachgestellt. Ich sage, nee.
Cool.
Die Beziehungsdichte.
Ja.
Und dann hat er natürlich intuitiv schon gemerkt, okay, da ist jemand ganz nah, da ist jemand ganz weit weg. Und dann gibt es einen sehr schönen Online-Weiterbildungskurs vom Harvard Business Review zum Thema Resilient Leadership über diesen Kapitän, der mit seinem Schiff festgesetzt ist bei der Antarktis-Expedition. Und der hat sich immer die Leute, also die sind dann da quasi gestrandet, das Boot war fest, und der hat sich die gerade vom Team am weitesten weg waren, die am nörgeligsten waren, die am pessimistischsten waren, die hat er sich in sein Zelt reingeholt, um die zu motivieren, sich mit denen zu beschäftigen. Und das ist für mich genau dieses schöne Beispiel, sagen, okay, genau wie dieser Skaleneffekt oder diese Skala, wie kann ich die Beziehung so verbessern, dass alle auf einem guten oder besseren Stand sind? Und ich glaube, das ist ein total schöner und wirksamer Impuls und auch für euch als Führungskräfte zum Mithören einfach ein schönes Bild, wenn ihr das im Kopf mit euch macht, so eine Aufstellung oder so eine Skala. Welches Teammitglied ist eigentlich gerade am weitesten von mir weg und was kann ich dafür tun, dass sich das ändert?
Ja, und wenn ich da auch ganz kritisch drauf gucke, kann ich natürlich auch so ja eine Art Retrospektive draufsetzen. Was habe ich in der Vergangenheit getan, dass es besser sein könnte? Und häufig müssen wir uns dann selber vorne am Hemd oder am Pullover greifen und sagen, ja, eigentlich habe ich so viel da gar nicht hinein investiert. Und das bringt uns häufig eher ins Handeln, um dann auch nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, und wie kriege ich das hin, dass aus meiner Perspektive zumindest das in einem halben Jahr auf 6 ist anstatt 5. Also da kommt ihr eher ins Tun hinein. Das ist ja sehr wichtig, wenn ich etwas bewegen will.
Sehr stark, sehr schön. Liebe Barbara, du hast uns einen hervorragenden Einblick in dein Buch schon mal gegeben. Wem würdest du das Buch wofür empfehlen?
Jetzt könnte ich natürlich sagen, allen Führungskräften, Nachwuchsführungskräften dieser Welt, die, ja, oder ich möchte einfach mal sagen, egal, auch ob es ein Projektmanager ist, weil ich finde ja auch, ich definiere ja Führung auch viel weiter. Für mich ist jede Person eine Führungskraft, weil du kannst nicht Menschen beeinflussen. Und für mich ist Führung schlichtweg Einfluss auf Menschen, auf ihr Verhalten auszuüben und wie sie sich fühlen. Und insofern fasse ich Führung sehr weit. Und deshalb jeder, der sich kritisch durchleuchten möchte oder kritisch mit seinem Ist-Zustand im Moment auseinandersetzt und sich die Frage stellt, bin ich im Prinzip geeignet als Führungskraft für die Zukunft? Und wo sollte ich vielleicht etwas kritischer hingucken? Diese Menschen, aber auch die Menschen, die einfach sich ihrer Verantwortung für andere Menschen bewusster sein wollen.
Sehr schön. Jetzt, ich hoffe, ihr habt alles mitgeschnitten, ob ihr überall eure Haken dran gemacht habt, ob das dann für euch passt. Ich finde es ein sehr schönes Buch, sehr übersichtlich, spannende Themen und auch schön neurowissenschaftlich aufbereitet, das heißt fundiert. Aber weg von deinem Buch hin zu dir. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ups. Ja, dann schieß mal los, hoffentlich kann ich die.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also jedes Buch, das ich schreibe, ich war jetzt beim 4., ist für mich immer, boah, ich trinke keinen Alkohol, aber danach könnte ich immer eine Flasche Champagner trinken, wenn das Ding unter Dach und Fach ist. Weil es für mich echt eine exorbitante Herausforderung ist. Ich setze mir immer das Ziel, in einem halben Jahr habe ich das Ding geschrieben und das passiert bei mir immer neben meinem Job. Und das finde ich wirklich eine herausfordernde Leistung. Das andere ist aber den Master in Neurowissenschaften. Ich habe am Anfang gedacht, mit diesen Zellen und der Chemie habe ich gesagt, Barbara, bist du sicher, dass du hier in der richtigen Schiene unterwegs bist? Ich glaube, das ist zu viel für dein Hirn. Da war ich natürlich auch total happy. Aber ich sag's einfach, ich habe heute Morgen schon mit jemand gesprochen. Ich habe gesagt, das größte Geschenk für mich in meinem Job ist, wenn ich Menschen begeistern kann und mitnehmen kann. Und wenn sie auf gewisse Dinge anders nach dem Gespräch mit mir blicken oder nach dem Vortrag als vorher.
Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Da gibt's ganz viele, Danny. Also vielleicht zuerst mal mehr Geduld. Und ich sag das nicht, weil dies so bliblablub ist. Ich kann dir auch einen Hintergrund sagen, ich bin eigentlich ADHSler. Und ADHSler, die können ja so viel auf einmal und dann aber doch nicht so vielleicht richtig. Deshalb würde ich mir mehr Ruhe in gewissen Situationen noch wünschen. Und ansonsten würde ich mir nur wünschen, dass meine Offenheit und meine Neugierde auf diesem Level bleibt, bis ich 100 Jahre alt bin.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh, ja, da habe ich zumindest zwei total ad hoc. Moment, ich schnapp hier mal, das finde ich, das wird euch freuen, meine Lieben. Und zwar das Buch von Marshall Goldsmith ist schon ein bisschen weiter, der ist auch Psychologe oder sowas. Nein, zumindest ist er New York Times Bestseller Autor, aber nicht deshalb, so ein geiler Titel, wenn ich das mal so sagen darf. Was sie hierher gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen. wie erfolgreiche Menschen noch mehr erreichen, weil der Marshall Goldsmith da drin wirklich beschreibt, ja, in welche Fallen Führungskräfte tappen. Und das Kern-Aha-Moment war, er hat gesagt, ja, so eine Führungskraft, so eine gestandene Führungskraft, die denkt ja auch, die lebt ja so in ihrem Bubble und denkt, naja, so viel kann ich ja nicht falsch gemacht haben, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja, das hat aber für die Vergangenheit gepasst. Ob das für die Zukunft passt, sei mal ganz dahingestellt. Und deshalb finde ich das sehr, sehr treffend. Was sie hierher gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen. Und das andere, das ist auch, Moment, gehe ich auch hin an mein Bücherregal hier. Das ist eins meiner Lieblingsbücher im Moment, The AI Savvy Leader, 9 Ways to Take Back Control and Make AI Work. Weil das hat ein Guru geschrieben, ich darf mal sagen, Guru David de Cremer, der wirklich, oh, ich weiß nicht, kommt von EY, ist in Singapur, hat für ein Harvard Business Review geschrieben, in Singapur bei irgendeiner National University, der beschäftigt sich mit KI. Und diese 9 Ways to Take Back Control as a Leader, die haben alle gar nicht unbedingt was mit KI zu tun. Da heißt Learning, das ganze Ding verstehen. Purpose, inwiefern du als Führungskraft Sinn gibst deinen Menschen in der KI-Anwendung. Die Kommunikation, aber auch Empathie und emotionale Intelligenz. Wie cool ist das denn? Also das ist wirklich ein Buch, das ganz aktuell ist und das mich nachhaltig beeindruckt hat.
So, jetzt hast du noch ein drittes offen. Das kann ja ganz lange her sein.
Ach, das kann auch ganz lange her sein.
Es kann auch Pippi Langstrumpf sein.
Pippi Langstrumpf mag ich sehr gerne. Ich singe das Lied immer, wenn ich in der Küche koche. Woher weißt du das? Weil die Pippi Langstrumpf macht sich ja ihre Welt, wie es ihr gefällt. Ich weiß nicht, ob das selbstkritisch genug ist, aber ich summe dieses Lied tatsächlich öfter und ich habe wirklich als Kind total gerne diese Folgen gesehen. Also fand ich toll, vor allen Dingen dieses Unkonventionelle mit allen Regeln brechen. Und da sind wir doch beim Thema, oder?
Genau, jetzt kam vielleicht meine intuitive Gabe dazu Einfluss.
Ja, mega, ich mach mal ein Coaching bei dir.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Wow. Ich komme da gerade nicht weiter. Nein, also immer wenn ich, oder ich fange mal ganz am Anfang an. Am Anfang habe ich immer gedacht, alles ist machbar. Dann kam ich aber in die Situation als Mutter, wo ich zwei Kinder direkt hintereinander gekriegt habe und da mal ganz schnell in die Schranken hineingewiesen wurde. Ist nicht alles machbar, insbesondere wenn du Verantwortung für Menschen übernimmst. Und dann habe ich gedacht, als Führungskraft schaffst du theoretisch alles, wenn du Menschen zugewandt bist. Da ändert sich hier und da auch der Blickwinkel, wenn es um deine Kinder geht. Da wirst du auch wirst du auch reicher im Laufe der Zeit an Erfahrung. Und ich würde sagen, das sind so eher die Themen, die also gar nicht mal so etwas Sachliches, sondern eher aus eigener Erfahrung gesprochen. Mhm.
Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die mit der Haltung leben, es ist tatsächlich alles machbar oder ist es alles erreichbar. Sowas finde ich unheimlich inspirierend, weil das setzt einfach ganz andere Emotionen frei und du bist auch eher geneigt, dich zu bewegen als menschliches Wesen, weil das fällt uns ja immer am schwersten. Also wirklich Menschen, die relativ leicht durchs Leben gehen, aber weil sie von dieser Haltung getragen sind.
Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ha, Spannend. Ich bin mal gefragt worden, was finde ich die beeindruckendste Persönlichkeit? Und ich habe, ohne zu überlegen, damals gesagt, Condoleezza Rice. Weil das war zu dem damaligen Zeitpunkt eine, die farbige Außenpolitikerin von den USA. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend, was diese Frau erreicht hat. Und so etwas, also da kann ich mich schier für begeistern. Ja.
Und das in der Bush-Administration und ja. Sie war Russland-Expertin. Könnte man jetzt ganz gut gebrauchen da.
Ja, also das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Also mit der würde ich dann mal abends essen gehen, würde mal sagen, was sie so gemacht hat, was so ihre Erfolgserlebnisse waren, dass sie als Frau in die Position so weit hochgekommen ist, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, wir Menschen, wir neigen ja immer dazu, über Politiker zu schimpfen. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich möchte kein Politiker sein oder keine Politikerin, weil bis du überhaupt in der Position bist, wo du etwas bewegen könntest, da musst du ganz viele Pillen wahrscheinlich geschluckt haben. Und ich glaube, du bist sehr fremdbestimmt. Und deshalb finde ich, so eine Position zu erreichen, einfach per se mal, wow, Chapeau.
Ja, also genau zu dem Punkt vielleicht nochmal eine kleine Zuhörerempfehlung. Anne Will, der Podcast, und zwar die zwei Gespräche mit Kevin Kühnert und Ricarda Lang, und zwar nachdem sie ausgestiegen sind aus der Politik, weil Spitzenpolitiker, was ist wirklich, was ist das für eine Last, die auf denen liegt, was ist da für Druck, genau, weil schimpfen kann jeder, aber selber machen ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Kommt da sehr schön raus. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Boah, nimm alles nicht so ernst. Nicht wird alles so heiß gekocht, so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist das eine. Ich glaube, das hat aber mit unserer Kultur zu tun. Ne? Die Deutschen per se wollen ja immer so perfekt und das ist richtig oder falsch. Das habe ich mir total abgewöhnt. Es gibt nicht richtig oder falsch. Es gibt nur andere Perspektiven. Das ist vor allen Dingen das eine. Und auf jeden Fall nach den größten Sternen greifen. Weil gestutzt wirst du sowieso.
Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Also ich würde ja jetzt schon sagen, ach, ich finde es großartig, dass ich in dem Job bin, wo ich so viele Menschen bewegen darf, die ich auch begeistern kann. Das ist für mich schon das größte Geschenk. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwie toppen sollte. Klar, würde ich mir dann vielleicht denken, boah, vielleicht könnte ich mal eben zu Trump fliegen und mit dem Gespräch führen und der wäre dann morgen ganz anders. Das wäre vielleicht auch hilfreich. Oder so manch andere hochgestellte Persönlichkeit. Aber ich denke, so wie ich mich jetzt aufgestellt habe, bin ich jetzt schon ein sehr glücklicher, zufriedener Mensch mit seinem Job.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, der Claim, den findet sich auch hier und da in meinen Publikationen. Mensch führt, Technologie folgt.
Sehr schön. Liebe Barbara, vielen, vielen lieben Dank für dieses
sehr gerne
kurzweilige, unterhaltsame und sehr sympathische Gespräch über Alpha Intelligence. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, und ich habe zu danken für die Einladung und gerne immer wieder. Hat mega Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog-Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog-Braune.